Und dann habe ich diese Frage gestellt, willst du oder musst du Auto fahren? Und da haben ganz viele noch nie drüber nachgedacht. Also die waren total irritiert. Einigen musste ich sogar erklären, was der Unterschied ist zwischen müssen und wollen. Und da waren eigentlich, ich würde mal sagen, fast alle der Autofahrenden waren total betroffen und haben gesagt, krass, du hast recht, ganz schön viele meiner Autowege sind ein Müssen.
Willkommen zurück zu Zukunft gestalten, dem Podcast über Planetary Health. Heute geht es um Mobilität und damit ganz konkret ja darum, wie wir unsere Zukunft gestalten. Wir bewegen uns schließlich täglich fort. Oft haben wir Routinen und überlegen gar nicht mehr viel nach, wie wir so von A nach B unterwegs sind. Die Frage heute ist aber nicht nur, wie kommt wer von A nach B, sondern auch, wer kommt vielleicht nicht von A nach B und wie hängt das alles mit unserer Gesundheit, mit Gerechtigkeit und natürlich mit den planetaren Belastungsgrenzen zusammen? Hanna und ich, Marisha, wir haben heute zwei Gäste dazu eingeladen. Einmal mit Schwerpunkt auf Bewegung und Gesundheit und einmal mit dem Schwerpunkt gerechte und inklusive Mobilität. Zuerst spreche ich mit Karim Abu Omar. Schön, dass du da bist.
Hi, grüß dich, Marisha. Ja, danke für die Einladung.
Karim, du arbeitest an der Uni Erlangen-Nürnberg und bist auch Co-Direktor des WHO-Kooperationszentrums für Bewegung und Public Health. Du beschäftigst dich als Sportwissenschaftler und Soziologe mit Bewegung und Klima. Wie kam es dazu?
Ja, ich bin jetzt schon einige Jahre in der Klimabewegung aktiv. Ich bin bei Extinction Rebellion seit 5, 6 Jahren. Und ich glaube, bei mir war so der Punkt, die Proteste in London, wo Extinction Rebellion angefangen hat und ich mich dann relativ stark darüber informiert habe, wie schlimm sieht es eigentlich mit dem Klima aus? Und die Antworten, die ich dann auf meine Frage gefunden habe, waren ja gar nicht so toll. Nämlich, sie sieht ziemlich beschissen aus, um das so sagen zu dürfen. Ich habe gesagt, ich kann jetzt nicht mehr stillhalten, ich muss viel machen. Und ich war vorher leistungsorientiert im Sport unterwegs, hatte mich dann ja vorher daraus zurückgezogen und hatte so Freiräume. Und seitdem ist Klima ein Herzensthema für mich und das verbinde ich auch mit Sport. Und ich bin Wissenschaftler, aber gleichzeitig Aktivist. Das sind zwei Rollen, ja, die sich meiner Meinung nach auch nicht ausschließen und die auch beide wichtig sind. Ja, weil ich einfach denke, Wissenschaft ist viel zu oft noch irgendwie im Elfenbeinturm und knüsselt so vor sich hin. Und das hilft uns allen so gar nicht. Ja, insofern freue ich mich auch, dass ihr mich eingeladen habt und wir jetzt mal zu dem Thema reden können.
Ja, Wissenschaft und Aktivist, das ist total schön, dass du es direkt ansprichst. Wir sind oft in verschiedenen Rollen unterwegs und darum wird es auch immer wieder in diesem Podcast gehen, dass sich all die Rollen nicht ausschließen und dass wir auch unsere berufliche Rolle nutzen können, um aktiv zu werden. Dass es wirklich irgendwie unser großes Potenzial auch ist. Aber schauen wir uns das jetzt mal mit der Bewegung an. Fangen wir vielleicht auch mit ein paar Fakten an. Wir haben nämlich in Folge 2 auch schon mit Claudia Treidel-Hoffmann ganz viel zu Erkrankungen gesprochen. Ja, man kann ja auch sagen, Sitzen ist das neue Rauchen. So klassische Zivilisationserkrankungen wie Bluthochdruck, Diabetes, Krebserkrankungen, die hängen ja häufig auch mit Bewegungsmangel zusammen. Wie groß ist denn das Problem überhaupt in Deutschland?
Also was wir natürlich sehen, ist ein starker Anstieg dieser nicht übertragbaren Krankheiten. Ja? Also von Krebs bis Schlaganfall, bis Bluthochdruck, bis Diabetes und Übergewicht, ja? Und Demenzen. Ja? Und da kann Bewegung helfen. Bewegung ist aber auch nicht so, dass es so die Wundertablette ist und alles wird gut. Ja? Es kann uns unterstützen, gesünder zu leben. Und deswegen sollten wir das auch tun. Und wahrscheinlich kommt gleich die Frage von dir, ne? Ich nehme sie jetzt vorweg, ne? Wie viel bewegen wir uns eigentlich und ist das genug? Und da muss ich sagen, boah, wenn ich das mal so genau wüsste. Wir sind in der Sportwissenschaft und in den Gesundheitswissenschaften echt schlecht darin, Bewegung zu messen. Und das liegt daran, dass das so ein fusseliges Konzept ist, Bewegung. Wir reden ja nicht über Sport, ne? Das hat ja einen Grund, weil eben auch Treppen nehmen statt dem Aufzug und zu Fuß einkaufen gehen, das ist Bewegung und das ist auch gut. Ja? Aber das lässt sich oft gar nicht so einfach messen. Und da können wir nachher auch noch ein bisschen drüber quatschen, aber jetzt mal zurück an dich, was euch interessiert.
Ja, tatsächlich, ich finde das schon eine ganz wichtige Unterscheidung, die du machst, Bewegung und Sport. Weil Sport ist ja häufig auch so eine Hürde. So, oh je, da muss ich jetzt irgendwie ins Fitnessstudio gehen oder muss jetzt irgendwie, ich weiß gar nicht, was sind denn die Empfehlungen? Wie oft sollte ich Sport machen? Wie viel sollte ich mich bewegen?
Ja, bleiben wir nochmal bei der Unterscheidung, weil das schon wichtig ist. Ne? Auch wenn du der komplette Sportmuffelin bist, Ja, wir finden, was für dich, wo du dich bewegen kannst. Und das kann auch Gärtnern sein, das kann auch Spazierengehen sein. Ja, und die Studien sagen, und das ist ja echt eine gute Nachricht dann, das ist wahrscheinlich ungefähr genauso gesund wie der Sport. Also das heißt aber auch im Umkehrschluss, keiner hat so richtig eine Entschuldigung. Ne? Also sich auf die Couch setzen und sagen, also Sport ist nichts für mich, mache ich jetzt nicht. Nee, das zählt nicht, ja. Dann Gärtner halt.
Couchsitzen ist keine Bewegung. Das ist uns total einleuchtend. Und wie viel Bewegung sollte es denn sein? Und wie aktiv muss ich dabei sein? Also muss ich dabei irgendwie einen erhöhten Puls haben?
Ja, pass auf. Also die aktuellen Empfehlungen sind ganz nüchtern 150 Minuten in der Woche moderate Aktivität oder 75 Minuten intensive Aktivität. Das ist der eine Teil. Ja, und das ist eigentlich ganz einfach und spaßig. Wenn du noch singen kannst, während du das machst, dann ist es nicht moderat oder intensiv. Und wenn du noch reden kannst, dann ist es nicht intensiv. Meistens unterschätzen wir das. Aber das heißt, du sollst wirklich in den Bereich kommen, und das ist das Moderate, ja, wo man schon so ein bisschen außer Atem ist. Und mega cool ist es, wenn du in den Bereich kommst, wo du nicht mal mehr mit der Nachbarin, die neben der Herdog quatschen kannst, weil du brauchst die Luft für was anderes.
Okay, das ist ja schon mal ein Anhaltswert.
Ne? Also. Und dann, ja, wir sind noch nicht fertig, und dann Kräftigungsübungen. Ja? Unser Körper ist leider so gebaut, dass der Körper ab irgendeinem Alter sagt, so, das ist so Anfang, Mitte 20, so, wenn du die Muskeln nicht benutzt, dann baue ich sie ab. Und das ist uncool auf Dauer, ja, weil viele Rückenbeschwerden hängen damit zusammen, dass uns einfach die Muskulatur fehlt. Das heißt, wir müssen, je älter wir werden, desto aktiver müssen wir Kräftigungsübungen machen. Und auch das heißt aber nicht, dass Menschen ins Fitnessstudio gehen müssen, weil das kannst du auch zu Hause machen, ja. Und Holzhacken ist auch Kräftigung. Aber sich ein bisschen darauf konzentrieren und denken, okay, also nicht nur Ausdauern und Joggen, sondern wenn ich älter werde, auch ein bisschen die großen Muskelgruppen trainieren, zweimal die Woche. So, und wenn du jetzt so im fortgeschrittenen Alter bist, so ab circa 60, bist du immer noch nicht fertig, weil du musst ja auch noch Balancetraining machen zweimal die Woche, weil Sturzprävention, das ist auch ganz gut. Ja, und so nach oben hin gibt es fast kein Limit, und diese 150 Minuten, circa eine halbe Stunde am Tag, ist ein guter Richtwert. Und oft sagen wir ja, du musst schon was machen, was dir Spaß macht. Ja, und wo der Puls auch ein bisschen läuft. So, das ist so ungefähr so das Universum der Bewegungsempfehlungen.
Sehr gut. Und wenn wir das alles befolgen, dann haben wir ja viel für unsere individuelle Gesundheit getan. Mhm. Also wir sprechen hier immer über individuelle und planetare Gesundheit. Also super für unsere individuelle Gesundheit. Aber wie kriegen wir es hin, dass es ein Co-Benefit ist? Also, dass wir einen wirklich echten Win-Win haben für beide Seiten. Dass die Art und Weise, wie wir uns bewegen, einfach auch förderlich ist für unsere Umwelt.
Genau, das ist ein spannendes Thema, was so in der Bewegungsförderung und so immer noch nur eine sehr kleine Rolle spielt, weil wir müssen ganz klar erkennen, viele Bewegungs- und Sportarten, die wir machen, sind zwar gut für den Menschen, aber schlecht für den Planeten. Ja? Und das größte Problem, wir können auch ein bisschen detaillierter reden, aber das größte Problem ist halt oft, wie komme ich dahin, wo ich meinen Sport mache? Ja, und dann ist der normale Modus der Menschen oft eben, weil die Strukturen so sind, ins Auto springen, in den Flieger springen und schwuppdiwupp. Ja, und dann ist es richtig schlecht für den Planeten. Und da die Balance finden und sich das auch realisieren, ich glaube, das ist echt gut, aber auch ein neuer Gedanke für viele Menschen.
Mhm. Genau, wir haben noch zu oft die Vorstellung, ich setze mich halt ins Auto und fahre ins Fitnessstudio oder ins nächste Schwimmbad oder ich fliege wohin und gehe da Skifahren oder so, ne?
Genau, ich hack so ungern auf dem Skifahren rum, ne? Aber das macht natürlich aus vielen Blickwinkeln betrachtet gar nicht mehr so viel Sinn in Deutschland, in den Mittelgebirgslagen. Ja, uns fehlt der Schnee, ja? Und was dann passiert ist, dann wird Kunstschnee auf die Pisten gepumpt. Der verbraucht super viel Wasser, verbraucht super viel Energie, ja, unter der Schneedecke wächst nichts mehr das ganze Jahr. Die Leute fahren oft, ja, Skifahren ist eine Materialschlacht, das heißt, fahren oft mit dem Auto hin, weil es auch keine Möglichkeiten gibt, mit Öffis dahin zu fahren. Und die Frage ist aber, wie gehen wir auch als Gesellschaft damit um? Ja, was machen wir mit diesen Sportarten? Wenn ich die Menschen von den Skiverbänden frage, die wollen weiter wachsen. Ja, noch mehr künstlicher Schnee und noch mehr Pisten und alles überhaupt kein Problem. Ja, aber doch, wir haben da ein Problem.
Ja, du hast jetzt die Problemseite angesprochen, aber wie können wir es denn zu einer Gewinnseite machen? Also wie können wir es denn so hinkriegen, dass wir wirklich einen doppelten Gewinn haben, sowohl für uns als auch irgendwie, dass es einen Nutzen hat und wir niemandem damit schaden?
Genau, und eigentlich ist es ganz einfach und wer kennt das von Ernährung, das kennt ja auch, regional, saisonal und bio. So, und beim Sport ist das eigentlich genau das Gleiche, regional und saisonal und mit wenig Ausrüstung.
Okay, spannend, magst du da noch was mehr zu erzählen?
Ja, also wir müssen natürlich die langen Wegstrecken vermeiden und deswegen macht es Sinn, regional Sport und Bewegung zu treiben. Naherholung ist dann echt ein gutes Wort und Konzept und in der Nachbarschaft was machen. Saisonal heißt letztendlich, ich richte mich nach der Jahreszeit und mache dann die Sportarten, die im Prinzip die Jahreszeit vorgibt. Heißt, ich gehe vielleicht schwimmen, mache ich vielleicht lieber, wenn es einen kleinen See gibt, draußen als im Hallenbad. Ja, und ich gehe nicht in die Skihalle zum Skifahren, ja, sondern ich bleibe saisonal unterwegs, mache oft Sport draußen. Und klar, Ausrüstung, Kleidung, das verwende ich alle so lange, wie es irgendwie möglich ist. Ja, und ich brauche nicht jedes Jahr die neuesten Klamotten oder den neuen Tennisschläger oder was auch immer, sondern ich nehme einfach das, was ich habe und bis es gar nicht mehr geht. Also ich glaube, wir haben oft den Zugang, dass die Menschen es schuld sind, wenn sie sich nicht genug bewegen. Mhm. Ja, und ja, das ist der innere Schweinehund und du bist halt zu faul und ist dein Problem. Aber das stimmt natürlich nicht, sondern wir können über, je nachdem, wie wir als Gesellschaft die Umwelt gestalten, können wir dafür sorgen, dass Bewegungsräume entstehen, die zugänglich für alle sind und die Freude an Bewegung machen und die auch achtsam mit Natur und dem Planeten umgehen. Ja, und das ist dann auch der Bogen zum Autofahren letztendlich, dass wir sagen müssen, naja, solange die Städte den Autos gehören, ist es oft schwer für die Menschen, sich darin zu Fuß oder mit dem Rad zu bewegen. Ja. Und da müssen wir einfach dran arbeiten. Ja, und dann hat der SUV hat eigentlich in der modernen Stadt keinen Platz mehr. Sorry. Ja, und das wird die Katja nachher wahrscheinlich auch noch dreimal sagen. Ja, und ich werde klatschen, weil wir müssen erkennen, dass so wie unsere Städte gebaut sind, und unsere Zivilisation letztendlich in unseren westlichen Gesellschaften fällt uns Bewegung oft schwer und das müsste gar nicht so sein.
Ja, du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an, ne? Den der Verhältnisse. Also welche genau. Rahmenbedingungen, welche Verhältnisse haben wir eigentlich, dass ja. wir uns auch bewegungsförderlich, klimafreundlich verhalten können? Immer dieses genau. Unterschied zwischen Verhalten und Verhältnis. Also habe ich wirklich die Möglichkeit, einfach vor die Tür zu gehen und im Park joggen zu gehen? Oder muss ich da eigentlich irgendwie erst hinkommen? Und es fängt ja auch ganz früh an, ne? Also ich finde, das fängt ja auch mit den Kindern an.
Genau.
Kann ich den Kindern die Möglichkeit geben, die Tür aufzumachen und sie spielen auf der Straße oder gehört die Straße den Autos?
Ja, absolut. In Großbritannien haben die ein Konzept, wo die in den Wohngebieten einfach mal einen Nachmittag in der Woche oder einen Tag die Straße sperren, damit die Kinder wieder auf der Straße spielen können. Und das organisieren die Nachbarschaften selbst und das funktioniert mega gut. Ja, damit Kinder auch erfahren, hey, auf der Straße kann ich auch mit dem Scooter rumfahren und mit Rollschuhen und da rauschen nicht nur Autos vorbei. Ne? Und das sind genau die Projekte, die wir brauchen und wachsen lassen müssen. Und noch einen zweiten Aspekt will ich ansprechen. Wir haben jetzt aktiver Transport und Zugang, aber das Gleiche gilt für Sport- und Bewegungsprogramme. Auch die müssen wir ja so gestalten, dass alle Menschen Zugang haben. Wir machen hier einige Projekte auch, um gerade den, wir nennen die oft die schwer zu erreichenden Zielgruppen, Zugang zu Sport- und Bewegungsangeboten zu geben und einmal sozial isolierte ältere Menschen, aber dann auch gerade Frauen mit Migrationshintergrund, die vielleicht oft bei vielen Bewegungsprogrammen schief angeguckt werden, wenn sie mit dem Kopftuch kommen, wo es keine Kinderbetreuung gibt, wo die Bewegungsprogramme vielleicht teuer sind. Und hier, sage ich mal, kultursensible Bewegungsprogramme zu schaffen, wo auch die Menschen beteiligt werden, diese zu gestalten, ja, das machen wir mit Kommunen und dann kommen die Menschen auch. Das heißt, viele Menschen sitzen auch auf der Couch, weil es einfach nicht die Angebote gibt, die sie brauchen.
Total der wichtige Punkt. Ganz vielen Dank dafür, dass du das noch eingebracht hast. Ja, und insgesamt hast du eh schon die perfekte Überleitung gemacht zu Katja Diehl, unserer nächsten Gästin. Und ja, ich danke dir sehr, Karim, dass du heute da warst.
Ja, gerne.
Also dann gleich ins Gespräch mit dir, Katja. Wir wollen uns von da, wo wir jetzt gerade gesprochen haben, mal dem Verkehrssystem zuwenden und fragen, wie kommen wir überhaupt zum Sport, zur Arbeit oder auch zu allem anderen, was wir so machen. Und vor allem, wie könnte es aussehen, wenn wir eine gerechte und gesundheitsförderliche Mobilität für alle hätten? Katja Diehl mit ganzem Namen. Du bist Expertin und ich würde sagen im positivsten Sinne Aktivistin für eine intersektionale Mobilitätswende, also eben für diese gute Mobilität für alle. Und du hast zum Thema schon zwei Bücher geschrieben. Du prägst die Diskussion ganz allgemein in Deutschland um eine gute Mobilität und hast auch selbst einen Podcast, der alle zwei Wochen erscheint und so ziemlich jedes Thema im Detail abdeckt, was mit Mobilität zu tun hat. Schön, dass du da bist, Katja.
Ja, danke schön für die Einladung.
Ich will gleich einsteigen mit deinem zweiten Buch. Das fängt an mit einer Erzählung eines Kindes in der Zukunft, das zurückblickt auf die heutige Zeit. Und so ist auch der Plan für dein Kinderbuch, was, glaube ich, bald erscheinen wird. Und wir stecken ja gedanklich oft so fest im Status quo von wie es jetzt ist bei unserer Mobilität. Und ich glaube, da braucht es Bilder und Erzählungen, die uns die Vorstellung überhaupt erstmal ermöglichen, wie es anders sein könnte oder dass es anders sein könnte. Kannst du uns da weiterhelfen und einmal ausmalen, wie könnte eine Zukunft in Bezug auf Mobilität denn aussehen?
Ja, die Bilder bräuchten wir natürlich nicht, wenn wir eine Politik hätten, die das richtiger gestaltet. Also ich war schon unter der Ampelregierung, um jetzt mal einen Schritt zurück zu machen, ziemlich enttäuscht von dem, was da passiert ist. Also viele werden es nicht mitbekommen haben, aber 2024 wurden die Emissionen im CO2 im Verkehrssektor sogar noch gesteigert. Zwar nur um 0,4%, aber wenn man sieht, dass bei erneuerbaren Energien zum Beispiel oder auch überhaupt der Industrie teilweise schon 40% im Vergleich zu den 1990er Jahren gesenkt worden sind, dann ist das natürlich ein Sprung ins Gesicht der Zukunft von Kindern und Enkelkindern, die irgendwann mal hier auf dieser Erde wandeln sollen. Und deswegen ist es für mich keine ganz neue Frage. Brauchen wir neue Erzählungen? Brauchen wir neue Bilder? Aber ich möchte es tatsächlich nutzen, immer darauf hinzuweisen, dass Bilder auch nichts nützen, wenn man es nicht erfahren kann. Und das Kinderbuch, was im Mai 2025 erscheinen wird, ist einfach eine Einladung, vielleicht so ein bisschen auf eine Metaebene zum Status quo zu gehen, mal so wie in einem klimaneutralen Helikopter aufzusteigen und auf Wohngebiete zu gucken, auf die Orte, wo wir eigentlich leben, dann zu schauen, warum brauchen wir eigentlich so viel Urlaub, wenn wir in der Stadt leben und uns erholen wollen? Warum ist der Urlaub nicht vor der eigenen Haustür, beziehungsweise warum akzeptieren wir, dass der nicht vor der eigenen Haustür liegt? Und diese Narrative, die es braucht, sind tatsächlich, das habe ich in den Jahren, die ich da jetzt mit unterwegs bin, auch gelernt. Von daher ist deine Frage natürlich berechtigt. Viele trauen sich gar nicht, die Autos wegzudenken. Wenn du in den 2000er Jahren geboren bist, reicht es ja schon, dass du es nie anders kennengelernt hast, dass du vielleicht auch denkst, der Status quo ist Natur, dass da überall so Autos rumstehen, und umso schwerer fällt es natürlich. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch unser Alltag unglaublich getaktet. Also wir sind froh über Routinen. Also wenn wir nicht jeden Morgen beim zweiten Kaffee am Frühstückstisch sagen, Schatz, wie machst denn du heute deine Mobilität? Also es ist, glaube ich, noch nie gefallen, der Satz, jemals. Wir machen immer das, was wir am Tag vorher gemacht haben. Und da ist es natürlich schwierig, da reinzugehen und zu hinterfragen, sind es denn gute Routinen, die wir da haben, und machen eine Mobilitätswende nicht eigentlich sogar ohne die Klimakatastrophe Sinn?
Und noch genauer vielleicht, wie würde das aussehen, wenn Mobilität zugänglich wäre, klimaverträglich, gesundheitsförderlich und so weiter? Wie kann man sich das in Städten vorstellen, wie auf dem Land?
Das ist natürlich auch wiederum ein Klassiker, weil die Leute sagen immer, ja, du als junge, gesunde Hamburgerin kannst uns ja auf dem Land viel erzählen. Ich habe gerade in den letzten beiden Jahren aus familiären Gründen eher auf dem Land gelebt und finde das da nicht gut. Also ich finde es total erstaunlich, dass Leute das gut finden. Ich habe zum Beispiel im November eine neue Hüfte bekommen, habe dann die ambulante Reha auch bei meinen Eltern gemacht, die halt auf dem ländlichen wohnen, und musste dann mit dem Auto hinfahren, weil diese Klinik hatte zwar einen Busanschluss, der aber mich 3 Stunden am Tag gekostet hätte, im Vergleich zu, ich glaube, 15 Minuten hin und zurück Autofahrt. Und das ist natürlich absurd. Das macht jeder und jede, die kann, mit dem Auto. Was ist aber mit Leuten, die es nicht können? Die erste Woche bin ich mit dem Taxi gefahren, weil ich korrekt sein wollte, weil wenn du ein neues Gelenk bekommst, da gibt es unterschiedliche Schätzungen, wie lange du nicht Auto fahren solltest. Und ich habe die Maximalschätzung von 2 Monaten angenommen. Und dann war aber klar, ich kann nicht hinfahren, mich kann niemand hinfahren. Der Bus, das ist zu anstrengend, also zahle ich das Taxi. Und das haben bestimmt nicht viele gemacht. Aber wie kann man Kliniken bauen, wo Leute mit neuen Gelenken und manchmal hart auf Opiaten, weil das sind Schmerzmittel ja auch, dann sich gezwungen sehen, Auto zu fahren? Und das ist halt etwas, was ich ganz spannend finde an den Menschen im ländlichen Raum, dass sie das Auto wahrscheinlich aber auch aufgrund der Routinen gar nicht so als Abhängigkeit und als Problem erachten, sondern sich dem Ganzen irgendwie einpassen, dieses System auch irgendwie ein Stück weit akzeptieren. Und manchmal habe ich das Gefühl, wenn ich so Projekte im ländlichen Raum betrachte, dass es vielleicht im ländlichen Raum sogar noch ein bisschen schneller gehen kann, weil man da noch eine Art von Dankbarkeit hat, wenn man überhaupt Alternativen hat. Während in der Stadt, ich wohne jetzt hier in Hamburg-Eimsbüttel, das ist der am dichtesten besiedelte Stadtteil von Hamburg, vollgeparkt bis zum Kragen, weil das Anwohnerparken für ein Jahr kostet 60 Euro. Da verändert sich keiner in der Mobilität mit dem Auto. Aber du hast hier eine U-Bahn, die zum Bahnhof fährt, du hast Leihräder, du hast Taxis, du hast alles Mögliche. Trotzdem stehen hier so viele Autos und das ist halt was, wo ich merke, wie schwer wir auch Routinen loslassen, obwohl wir vielleicht sogar wissen, dass sie anderen schaden.
Ich denke, oft machen wir es uns ja gar nicht so klar, wie sehr wir anderen damit schaden. Also du hast schon angesprochen, der Verkehrssektor, insbesondere in Deutschland, verpasst die Klimaziele. Wir fördern individuellen Autoverkehr, der Verkehr ist unsicher, die Zahlen von Radfahrenden, die im Verkehr sterben, steigen ja sogar. Dann gestalten wir neue Verkehrsinfrastruktur so, dass sie nicht für alle Menschen zugänglich ist und so weiter. Ich glaube, viel davon machen wir uns gar nicht klar, sonst würden wir es vielleicht nicht so mitmachen. Du bringst die Diagnose von sozusagen, wie schlecht der Status quo ist auf den Punkt, als den Trend, dass immer größere Pkw mit immer weniger Menschen an Bord immer weniger bewegt werden. Warum tut sich denn im Verkehrssektor so wenig auf einer anderen Ebene jetzt als sozusagen die individuelle Routine, die du schon angesprochen hast?
Also wir können da vielleicht nochmal drauf eingehen, warum ich überhaupt so schnell ein zweites Buch geschrieben habe, weil als Frau ein Sachbuch zu schreiben ist eigentlich totaler Quatsch. Weil nur jedes fünfte Sachbuch wird überhaupt von Frauen geschrieben und weibliche Sachbücher sind garantiert nicht der Renner. Also es ist ein komplettes Nischenprodukt von Anfang an, wo du weißt, dass das nicht so großer Munde Pilcher-Status kriegt in den Bestsellerlisten oder so. Aber ich hatte vor 2 Jahren war eingeladen, damals gab es noch die Talkshow Anne Will. Und ich habe mir gedacht, das möchte ich mal annehmen, diese Einladung, um einfach mal zu erleben, wie diese Formate, die wir, glaube ich, mittlerweile alle hassen gelernt haben, eigentlich so funktionieren mit den Punchlines, die man da nur machen kann. Man geht nicht in die Tiefe, Erkenntnisgewinn gleich null. Aber ich wollte halt mal drin sitzen so. Und war in der Runde die Einzige, die Automobilität überhaupt hinterfragt hat. Hm. Und wurde geframed von Anne Will, Katja Dier, sie wollen ja alle Autos abschaffen. Der Typ von der FDP hat gesagt, sie hassen ja Autos. Und der von der Union war dann auch, ja, aber das ist ja überhaupt keine Mehrheitsmeinung, die sie hier vertreten. Das zeigen noch die steigenden Zulassungszahlen. Ich habe dann nur gesessen und habe gedacht, krass, es soll doch hier um Mobilitätswende gehen. Und auf einmal waren wir so im ganz klein vom Dienstwagenprivileg, das nicht fallen darf, weil dann Sekretärinnen wieder Fahrtenbücher schreiben. Da habe ich so gedacht, okay, wo sind wir jetzt hier gelandet? Naja, die Sendung war furchtbar und die Zeit danach war furchtbar, weil ich viele Morddrohungen bekommen habe. Und da habe ich nie im Nachhinein drüber nachgedacht, ich lasse den Scheiß. Könnte man als sexy jetzt verkaufen. Für mich war es aber eher eine krasse Erkenntnis, dass ich da nie dran gedacht habe, das einfach zu lassen, das Thema, um was anderes zu machen. Cupcakes bei Insta backen oder so. Ich habe halt drauf geguckt und ich hatte natürlich auch schlaflose Nächte, aber nicht aus Angst in dem Sinne, sondern eher, was ist denn jetzt kaputt? Also warum wollen Männer, sorry to say, es waren vor allen Dingen Männer, dass eine Solo-Selbstständige aus Hamburg-Eimsbüttel stirbt. Also ich kann ja gar nichts verändern an dieser Automobilität. Das ist mir ja nicht gegeben. Und in der Reflexion über diese ganzen Dinge habe ich gedacht, okay, dann schreibe ich halt darüber ein zweites Buch, dass wir einfach nochmal, wie soll ich sagen, mechanisch, politisch draufschauen und auch in der Aversion gegen Transformation an sich, gegen Veränderung an sich. Und da sind wir natürlich sehr schnell bei der Politik von Deutschland, bei Verkehrsministern, die immer mal wieder in der Industrie gelandet sind, dann waren sie Verkehrsminister, dann sind sie wieder in die Autoindustrie gegangen. Auch Andi Scheuer arbeitet meines Erachtens, er war ja der vorletzte Verkehrsminister auch in der Branche. Also eine unglaubliche Verflechtung über Lobby, über Gelder. Also bei Volker Wissing war jetzt auch Gott sei Dank aufgrund so toller NGOs wie Lobby Control aufgekommen, dass der an Mobil in Deutschland, das ist so ein Hardcore-ADAC, würde ich mal sagen, vorsichtig. Die haben halt bei ihm halt auch so Sessions bekommen, wo die Zivilgesellschaft ja nie drankommt an so einen Verkehrsminister. Und ich denke, dass Volker Wissing auch kein schlechter Mensch ist. Im Gegenteil, er hat ja als Parteiloser ziemlich viel Rückgrat in Sachen Demokratie bewiesen. Also das hat ja für mich auch nochmal so, kann ich ohne Zwang anerkennen, das war richtig gut, was er da gemacht hat, als Ex-FDPler sich da auch klar zu positionieren. Aber als Verkehrsminister ist er halt eine Person, die wahrscheinlich selber fast nur Auto fährt, vielleicht im Fahrradurlaub oder so mal ist und einfach gar nicht weiß, wie furchtbar es ist, Rad zu fahren, wie furchtbar es für Kinder ist, die zu Fuß zur Schule kommen wollen, wie furchtbar es für Behinderte ist, überhaupt in Städten sich zu bewegen oder gar im ländlichen Raum. Und wenn du diese Menschen nicht kennst, dann kannst du natürlich auch nicht für sie Sorge tragen.
Dafür hast du ja Menschen die Fragen gestellt, musst du oder willst du Auto fahren und könntest du so leben, wenn du kein Auto fahren könntest, um sozusagen den Blick zu öffnen. Was waren deine Erfahrungen, wenn du diese Fragen gestellt hast?
Ja, das war ja das erste Buch. Und das erste Buch war eine Empathieeinladung, weil es gibt für mich, ich habe auch mal so ein Sharepick gemacht, Bullshit-Bingo der Verkehrswende, da steht drauf Freiheit, ländlicher Raum, IKEA-Schrank, E-Fuels, also diese ganzen Sachen, die immer kommen, die aber gar nichts mit der eigentlichen Veränderung an sich zu tun haben, weil die Verkehrswende, die wir brauchen, ist ganz klar menschlich und nicht technisch. Und dann habe ich 90 Menschen interviewt und einige von denen meinten, ja, warum willst du denn mit mir sprechen? Ich weiß doch, was du machst und ich fahre doch Auto. Ich so, ja, nee, genau darum geht's mir ja. Und dann habe ich diese Frage gestellt, willst du oder musst du Auto fahren? Da haben ganz viele noch nie drüber nachgedacht. Also die waren total irritiert. Einigen musste ich sogar erklären, was der Unterschied ist zwischen müssen und wollen. Und da waren eigentlich, ich würde mal sagen, fast alle der Autofahrenden waren total betroffen und haben gesagt, krass, du hast recht, ganz schön viele meiner Autowege sind ein Müssen. Und dann bin ich tiefer reingegangen, weil Alternativen fehlen. Also das ist ja der einfachste Take. Also stell dich mal mit einem Deutschlandticket, keine Ahnung, irgendwo in Sachsen-Anhalt aufs Land, da kannst du 3 Monate stehen, da kommt kein Bus so. Ne? Also Alternativen müssen natürlich gegeben sein. Dann ging es aber auch um so Sachen wie Sicherheit. Und das hat schon total viele Facetten. Also zum Beispiel Frauen, das ist auch statistisch erwiesen, die so sexualisierte Gewalt im öffentlichen Raum, und dazu gehören Busse und Bahnen ja, und Bahnhöfe und Haltestellen, die das erleben, die verändern danach ihre Wege, die vermeiden natürlich diese Räume und die sind vielleicht auch froh, endlich den Führerschein zu haben, ins Auto zu gehen, als eine Art Safe Space. Und dann sagen auch viele, ja, dann ist das Auto doch eine Lösung. Und dann sage ich, nein, 13 Millionen Erwachsene haben keinen Führerschein, also denen müssen wir Sicherheit auch gewährleisten. Das kann auch nicht sein, dass wir in einem so hochentwickelten Land wie Deutschland nicht in der Lage sind, einen Bahnhof sicher zu machen. Und Sicherheit ist auch etwas, was zum Beispiel das Deutschlandticket macht, weil du bist sicher, das richtige Ticket zu haben, weil du nicht mehr mit Waben und Übergangstarifen und wie muss ich eigentlich jetzt, wenn ich, keine Ahnung, über eine Bundeslandgrenze fahre, das hat das Deutschlandticket total einfach gemacht. Ist einfach für den ganzen Regionalverkehr in Deutschland, Punkt. Dann Barrierefreiheit war ein Thema, da geht's ja schon los, dass Leute mit einem Rollstuhl mindestens einen Tag vorher sich anmelden müssen, wenn sie in ICE fahren wollen. Da muss diese Einstiegshilfe gewährleistet sein, es muss Personal da sein, es muss dieses Behindertenklo funktionieren, weil ansonsten werden sie halt nicht mitgenommen. Also was ist das denn? Ne? Also warum baut man Züge so, dass Menschen, die mit dem Rollstuhl unterwegs sind, behindert werden in ihrer Mobilität? Und dann ist natürlich auch Bezahlbarkeit ein Thema gewesen. Im Bereich des 9-Euro-Tickets sind unglaublich viele Menschen in den Zügen gewesen. Da war ich mit dem ersten Buch unterwegs. Das war fantastisch. Also ältere Menschen, auch Kinder aus kinderreichen Familien, die gesagt haben, das Schülerferienticket ist viel zu teuer, weil wir halt 4 Kids sind. Aber einen Monat 9 Euro, das haben unsere Eltern uns gegönnt, weil das ist genauso viel wie ein Schülerferienticket. Und wir fahren alleine heute nach Hamburg oder so, ne? Also du hast richtig gemerkt, krass, das hat wirklich Freiheit geschenkt. Nicht die FDP-Freiheit, sondern die echte Freiheit. Und ältere Leute haben gesagt, ach, ich fahre mit meiner Freundin immer, wir steigen da aus und wo es schön aussieht, dann trinkt man Kaffee und fahren zurück. Wir sind gar nicht sonst auf diesen Wegen unterwegs. Wir können mal unterwegs sein. Weil gerade bei Frauen ist ja Altersarmut zum Beispiel ein großes Thema. Und das hat mich total bereichert, diese Fahrten in manchmal kunterbunten Zügen, weil die halt von überall her das Material ja noch geholt haben aus irgendwelchen Lagern, die sie noch hatten bei den Bahnen. Naja, und wenn du auf Barrierefreiheit angewiesen bist, wenn du auf Alternativen angewiesen bist, wenn du auf Sicherheit angewiesen bist und es auch bezahlen sollst, dann ist Klimagerechtigkeit der letzte Punkt. Weil wenn du dich nicht sicher fühlst, dann ist dir Klimagerechtigkeit egal. Du willst dich sicher fühlen in der Mobilität, die du hast. Und deswegen war das erste Buch für mich so etwas, wo ich hinter die Kulissen von Automobilität geguckt habe, aber auch gemerkt habe, wie sehr Menschen, die Auto fahren, selber das gar nicht erkennen. Weil in allen möglichen Bereichen, also aktuell ist ja sehr viel Alkohol zum Beispiel Thema, wie schädlich das eigentlich ist und was für ein Kulturgut es aber eigentlich auch ist. Und dass auch ganz viele Leute jetzt darauf aufmerksam machen, wie gefährlich regelmäßiger Alkoholkonsum ist und dass es auch zur Abhängigkeit führen kann, bla bla bla. Aber bei Autoabhängigkeit ist irgendwie der Schritt noch nicht gegangen, dass es halt auch gefährlich werden kann in dem Sinne. Und das haben mir einige echt gespiegelt. Die meinten, du machst mir gerade echt Angst. Ich merke auch gerade, wie sehr mein Leben auf Automobilität basiert. Also schon, wenn ich mir das Handgelenk breche, und nicht mehr Auto fahren kann, für ein paar Tage, Wochen, wie auch immer, dann weiß ich gar nicht, wie ich das gerade machen sollte. Und das ist bei ganz vielen Themen der Transformation, die wir eigentlich ja bräuchten, auch im Sinne der Klimakatastrophe, ganz viele sind natürlich in der Verdrängung, weil eine Politik, die immer noch fossile Dienstwagen fördert, die immer noch ein Dieselprivileg hat. Natürlich denken die Leute, es geht immer so weiter.
Du hast am Beispiel des Deutschlandtickets ja jetzt gerade aufgezeigt, was für Zugewinne wir eigentlich weit über Mobilität hinaus haben. Also ich aus der Gesundheitsperspektive würde natürlich auch sagen, es gibt Verknüpfungen eben zu unserer jeweiligen Gesundheit. Also kurz zusammengefasst, sowas wie mehr Bewegung, daher mehr Gesundheit, sauberere Luft, daher mehr Gesundheit, Klima- und Umweltschutz und dadurch auch mehr Gesundheit. Und aus der Klima-Umwelt-Perspektive sozusagen, wir fördern natürlich auch die Resilienz gegenüber zunehmenden ökologischen Krisen, weil wir weniger versiegelte Flächen haben, weil wir mehr Grünflächen haben, das wiederum gegen Hitzeschutz oder auch als Hochwasserschutz hilft. Aber auch eben über diese Perspektive hinaus gibt es so viel zu gewinnen, also an gesellschaftlichen Zusammenleben als Ganzes, die Gemeinschaft. Wir fördern Austauschräume, die eben, wenn wir allein im Auto sitzen, nicht haben. Einfach ja, menschliche Begegnung, soziale Sicherheit. Einbeziehen aller Menschen hast du auch nochmal erwähnt. Also eine Art Wohlergehen in viel größeren Sinne. Das ist auch der Blickwinkel von Planetary Health, den wir hier im Podcast ja versuchen zu vermitteln. Freiheit hast du auch noch ganz groß gemacht. Ich würde ja formulieren, dass im Verkehr Regeln, die uns mehr Freiheit ermöglichen, nötig sind. Die Debatte kippt aber ja schnell in, es sind Verbote und uns wird was weggenommen und so weiter, insbesondere da, wo Menschen Privilegien loslassen müssen. Wie können wir denn sinnvoll über Freiheit sprechen, dass das nicht in die Richtung kippt?
Ach, ich finde das super schwierig, weil ich leider ein bisschen desillusioniert bin, weil ich da jetzt im 9. Jahr bin, wo ich diese Arbeit mache. Und immer gedacht habe, dass doch vielleicht die Mehrheit der Menschen so ist wie ich, dass es mir nicht schlechter geht, wenn es anderen besser geht. Also dass ja dieser neoliberale Gedanke von, man muss sich nur anstrengen, dann geht es einem gut. Und das zeigt für mich so ein bisschen ein grundlegendes Problem auf, dass es dieses Wir und die anderen oder ich und die anderen ja gibt. Und da haben ja auch unglaublich viele kluge Leute wie Caroline Imke oder so auch Bücher zugeschrieben, dass das immer in Krisen oder wenn man so unter Druck ist, eine relativ einfache Falle ist, in die man tappen kann. Und da versuche ich kommunikativ sozusagen Volley das aufzunehmen, was von den Autolobbyisten adressiert wird. Zum Beispiel, da kommt ja ganz schnell, aber es kann doch nicht jeder Fahrrad fahren, wo ich mal sage, ja, und auch nicht jeder Auto. Also es kommen so, das nennt man im Bereich des Rassismus ja Token. Ne? Da auf einmal interessieren sich Leute für rassifizierte Menschen, wenn das in ihr Narrativ passt, dass ihr Status quo sich nicht verändern muss. Das hast du in der Mobilität gesehen an den E-Scootern. Auf einmal alle, oh, die armen Blinden, da stolpern die ja drüber, wo ich sage, hä? Also ich war vor 2 Wochen auf einem Panel mit einem Blinden und der hat gesagt, also E-Scooter, ja klar, es ist blöd, aber ist ja auch gewollt, weil wir keine Abstellflächen von den Autos bekommen haben. Natürlich stehen die mir im Weg, aber ganz ehrlich, ich stolper öfter über Autos, die falsch geparkt sind, die vor abgesenkten Bürgersteigen oder auf meinem taktilen Leitsystem stehen. Also ihn hat genau das, was ich auch so gedacht habe, da ist jetzt wieder mal was Neues gekommen und das hatet man total kaputt. Zumal man wissen muss, dass 80% der E-Scooter in Deutschland nicht im Sharing sind. Also die stehen abends in Wohnungen und nicht außenrum. Und da habe ich gemerkt, dass dieses Freiheit-Ding doch so sehr in uns rein diffundiert ist, dass wir die Freiheit immer über unser eigenes Ego definieren und nicht als Gesellschaft. Und das siehst du auch an den ganzen Dingen im Wahlkampf, wenn Leute wirklich, also ich habe das manchmal bei Lesungen oder Podien, dass die Leute sagen, ja, aber Frau Dieter, da müssen Sie ja die Systemfrage stellen. Dann sage ich, ja, genau das sollten wir eigentlich tun. Aber es ist so ein Tabu, ne? Also das ist sowas, ich habe mich jetzt im letzten, also auch jetzt, als ich so viel im Krankenhaus war wegen der Hüfte, nochmal viel mit Kapitalismus, Degrowth und all diesen Formen von, wir müssen auch weniger. Weil aktuell tun wir so, als wenn wir genauso viel erneuerbare Energie je erzeugen können, die unseren fossilen Lifestyle von heute auffangen wird. Das wird nicht funktionieren. Es wird auch nicht funktionieren, klimaneutral zu fliegen. Aber wir fallen gerne darauf rein und das erleichtert es uns sogar vielleicht heute zu fliegen und Kreuzfahrten zu machen, weil irgendwann wird das ja vielleicht sogar klimaneutral. Was soll das auch sein, klimaneutral? Die Schiffe werden gebaut, die Flugzeuge werden gebaut, die Autos werden gebaut. Und das ist ein Punkt, den ich immer wieder mache. Es geht um globale Klimagerechtigkeit. Es ist nicht mehr und nicht weniger. Und wenn wir aus dem globalen Süden Ressourcen rausreißen, Deutschland ist ja zum Beispiel im Autobau 100% metallabhängig von anderen Kontinenten, da rauben wir die Ressourcen raus für eine Sache, die sich 45 Minuten am Tag bewegt mit einer Person. Nee, das machen wir nicht. Ist mir auch scheißegal, ob es einen elektrischen Antrieb hat oder nicht. Wir müssen runter von den 49,1 Millionen Autos. Und da hatte ich im zweiten Buch jemanden, der gerade ein Buch schreibt darüber, dass wir nur 10 Millionen Autos brauchen. Wenn wir den Fuhrpark nämlich nutzen und nicht abstellen und bevorraten. Und der leitet das ganz pragmatisch her. Der ist nicht emotional oder so, was das Thema angeht, sondern der berechnet das. Weil auch im ländlichen Raum stehen die Dinger nur rum. Und sei es nur 8 Stunden bei der Arbeitsstelle. Warum nicht in dem Moment, wo das bei einer Arbeitsstelle angekommen ist, einfach für andere zu nutzen? Ja, das liegt daran, dass wir das besitzen wollen. Wir besitzen es zwar nicht, sondern wir leasen es oder wir finanzieren das Auto. Ein Autobesitz ist ja mit anderen Sachen zusammen die drittgrößte Quelle für junge Insolvenzen, Privatinsolvenzen, weil wir einfach da völlig über Gebühr auch die Dinge machen. Um jetzt zu deiner Frage abzuschließen, ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist uns verloren gegangen, dass wir eine komplette Befriedigung empfinden, wenn wir Privilegien abgeben und es anderen dadurch besser geht als jetzt.
Ja, oder auch zum Beispiel durchs Teilen einfach wieder Menschlichkeit und Gemeinschaft erfahren, anstatt stolz auf unser eigenes Auto zu sein. Nimmst du denn auch Bereitschaft für die Mobilitätswende wahr? Wir haben jetzt über die ganzen Hürden geredet, was Menschen davon abhält. Aber du warst ja mit vielen Leuten auch im Gespräch, die an Lösungen arbeiten. Wo siehst du Bereitschaft für die Mobilitätswende?
Ja, es ist natürlich mir auch ein Ansinnen gewesen. Also der erste Part von meinem Buch ist ganz bestimmt schwergängig, weil ich da einfach komplett in diese rostigen Stellschrauben gehe. Weil das, was wir da vor der Brust haben an Veränderungen, ist total simpel. Und das ist in Österreich auch gelungen. Wobei man auch da sagen muss, dass sie natürlich abgewählt wurde. Leonore Gewessler von den Grünen, die Klimaschutzministerin, in deren Beirat ich ja auch bin, die hat CO2 als Führungsinstrument genommen. Also die hat gesagt, zu Zeitpunkt X wollen wir dekarbonisiert sein, also als Österreicher gar kein CO2 mehr erzeugen. Was heißt denn das für den Verkehr? Und dann hat sie natürlich nicht wie Volker Wissing den Status quo hochgerechnet, sondern rückwärts gerechnet, welche Schritte müssen wir wann wo erreicht haben. Hat das Klimaticket etabliert, hat Autobahnbau und Tunnelbau abgesagt, weil es sind mit die größten CO2-Emittenten, Beton, das kann man sich gar nicht ausmalen, wie viele Jahrzehnte Autobahnen, die wir in Deutschland ja noch bauen wollen, durch gesunde Moore unter anderem, da an CO2 produzieren. Also die hat es genau richtig gemacht. Also sie ist auch für mich dann eine echte Inspiration. Und in Deutschland habe ich mich tatsächlich leider ein bisschen schwer getan, da Menschen zu finden, habe aber auch in Nordhorn zum Beispiel einen Stadtbaurat gefunden, der innerhalb von 10 Jahren erreicht hat, dass 40% der Menschen mit dem Fahrrad täglich fahren. Und das ist in Kopenhagen 60% und normalerweise sind, glaube ich, so 8-12% in Deutschland. Der hat die Fahrradwege unterbrechungsfrei, das kennen wir sonst nur aus den Niederlanden, am Wasser entlang geführt. Also es ist einfach die schönste Art, zur Arbeit oder zu irgendwelchen Zielen zu kommen. Und da sprechen die Leute dann auch gar nicht so viel vom Wetter, wie sie es vielleicht sonst tun, wenn das so schön ist, dass man sich bewegt. Und ihr hattet das ja im ersten Teil der Folge auch, wie wichtig diese Muskelmobilität einfach ist, gerade auch im Alter, dass man als ältere Person nicht so unsicher ist, dass man noch Gleichgewichtssinn hat und nicht die ganze Zeit im Auto gesessen hat. Aber natürlich, die meisten Vorbilder habe ich im Ausland gefunden, im europäischen Ausland ist das natürlich Paris, also da kommt man nicht drum rum. Was Anne Hidalgo als Oberbürgermeisterin da in 2 Amtszeiten geschafft hat, das ist Wahnsinn. Mir ist aber auch wichtig zu sagen, dass diese Menschen, die ich für das Buch interviewen durfte und die das nach vorne treiben, die haben das nicht auf einer rosaroten Wolke gemacht, sondern die haben auch Morddrohungen bekommen, die haben auch Widerstände bekommen. Aber die hatten einen inneren Kompass, der gesagt hat, ich habe jetzt von den Leuten, die mich gewählt haben, für eine gewisse Anzahl von Jahren Macht geliehen bekommen. Und ich habe denen das und das versprochen. Also will ich das und das auch einlösen. Im Moment ist der ganze Bundestagswahlkampf darauf ausgelegt, wiedergewählt zu werden. Also ganz viel rückwärts gerichtet. Es ist völlig fein, dass die Grünen dann sagen, wir haben das und das geschafft, aber ich möchte wissen, wo wollt ihr denn mit mir hin in diesem Land? Und das ist etwas, wo ich zugeben muss, dass ich da bei den, das sind ja auch alles PolitikerInnen, die ich da interviewt habe, eine hohe Überzeugungskraft gefunden habe, weil die auch gesagt haben, natürlich weiß ich, dass meine Macht morgen vorbei sein kann. Gerade deswegen will ich es aber gut machen. Und da haben wir, glaube ich, manchmal eher, ja, so Kompromisse. Also Leonore Gewessler, um nochmal zurückzukommen, war ja zum Beispiel der Ausschlag, dass das Renaturierungsgesetz in Europa durchgekommen ist. Sie war die Stimme, die das Ganze ins Pro hat kippen lassen gegen ihren Koalitionspartner. Also sie hat echt was riskiert, aber sie hat gesagt, das bin ich meinen Kindern und den Leuten, die mich gewählt haben, einfach schuldig. Ich kann nicht für die Zerstörung von Natur in Österreich oder Europa stimmen. Also es ist für mich total inspirierend, dass Leute da auch mal was riskieren. Und ich glaube, die Menschen, die in der Vergangenheit Sachen verändert haben, fangen wir bei den Suffragetten an, denkst du, die waren beliebt, als sie fürs Frauenwahlrecht gekämpft haben? Im Gegenteil, ne? Die wurden mit Steinen beworfen, die wurden gedemütigt. Aber die hatten halt ein Ziel vor Augen, das haben sie nicht losgelassen. Und das habe ich halt in dem Buch auch geschafft, glaube ich, hier die Personen zusammenzubringen, die einfach zeigen, es braucht ein bisschen Biss, es braucht einen inneren Kompass, der nicht so leicht zu verrücken ist, es braucht eine gewisse Eitelkeit in dem Sinne, ich will was erreichen und nicht, ich will wiedergewählt werden, und dann geht das auch.
Ja, schön, dass du ansprichst, so wertebasiert unserem Kompass folgend sozusagen zu handeln. Was können wir denn vielleicht ganz konkret machen, wenn wir uns für eine gerechtere, gesündere Mobilität einsetzen wollen?
Immer für andere Sorge tragen. Also 45% der deutschen Kinder sind überhaupt noch täglich draußen, und dann heißt es immer, ja, die sitzen nur in ihren Handys. Und wenn ich so sage, naja, wenn ich allein hier in Hamburg-Eimsbüttel so rausschaue und zu einem Kind sagen würde, geh draußen spielen, ja, wie, womit, wo? Also einfach mit offenen Augen durch die Welt gehen und gucken, kann überhaupt hier ein Mensch mit einem Rollstuhl auf diesen Gehwegen, die es ja angeblich noch gibt, unterwegs sein. Bei meinen Eltern im ländlichen Raum gibt es teilweise gar keine Gehwege. In der Zeit, wo mein Vater noch mit Rollator gehen konnte, bin ich manchmal mit ihm auf Supermarktplätze gefahren. Und da sind wir eine Runde gelaufen. Das kann doch nicht wahr sein. Und für mich ist selbstbestimmte Mobilität nur dann vorhanden, wenn ich eine Wahl habe. Wer unbedingt Auto fahren will, wird das wahrscheinlich immer auch machen. Aber da sollte man sich auch bewusst sein, dass das mit die zerstörerischste und machtvollste Mobilität ist, die man in Anspruch nehmen kann, gerade wenn man auch alleine nur drin sitzt. Aber viele, und das weiß ich, weil ich ganz viele Menschen ja treffe, wenn es wirklich sichere Radwege gäbe, würden auch viele Menschen im ländlichen Raum gerne mit dem E-Bike fahren zum Beispiel, weil man ganz anderen Reach hat, also ganz andere Reichweite erreichen kann mit einem Elektrobike. Da kann man vielleicht auch das Fitness-Abo kündigen, weil man auf dem Weg hin und zurück zur Arbeit schon unglaublich gute Bewegung hat und viel mehr von der Umgebung auch mitbekommt und nicht vom geschlossenen Raum zu geschlossenen Raum kommt. Und da glaube ich, wenn man da wirklich was dran machen will, dann ist es immer check your privileges. Fall nicht auf die klassischen Bullshit-Bingo-Geschichten, die arme Oma im ländlichen Raum oder wie auch immer, sondern red mit der armen Oma im ländlichen Raum, ob sie vielleicht viel mehr Bock hätte, dass dann On-Demand-Berufbussystem ist und sie selber das bestellen kann und nicht Menschen um Mobilität bitten muss. Oder dass im ländlichen Raum Supermärkte zu den Leuten kommen oder Lieferdienste. Also all die Sachen, die wir in der Stadt haben, brauchen wir ja viel mehr im ländlichen Raum. Das machen wir aber nicht, weil Kapitalismus. Oder auch wenn Leute sagen, ja, aber was kostet denn das? Wo ich sage, ja, wir zahlen einen dreistelligen Milliardenbetrag jedes Jahr ins Auto. Da sagt keiner, was kostet denn das? Sondern immer nur bei Sachen, die wir neu erschaffen wollen. Ein gesamtes On-Demand-Rufbussystem. Das sind so Kleinbusse, die kannst du per App oder Telefon rufen und sagen, ich möchte von A nach B. Und dann kommst du aber natürlich nicht direkt ans Ziel, weil das ist wie wählen. Ne? Wir wählen ja auch die Partei, die am nächsten drankommt und nicht die 100% ist. Kannst du bestellen und dann kommen die und holen dich ab und bringen dich woanders hin. Das in ganz Deutschland auszuweiten, flächendeckend, kostet 3 Milliarden Euro bis 2030. Das Dienstwagenprivileg kostet uns jährlich 4 Milliarden Euro. Da denke ich mir so, warum machen wir das nicht einfach? Und das ist, glaube ich, bei vielen auch drin, das zu verteidigen, das System natürlich. Ne?
Ja, vielen Dank. Genau, warum machen wir das nicht einfach? Sollten wir loslegen, uns weiter dran machen, dranbleiben. Vielen Dank fürs Gespräch, Katja.
Gerne.
Und viel Erfolg weiterhin bei deiner Arbeit.
Dankeschön.
Ja, was für ein dichtes Gespräch. Marisha, wie ging es dir beim Zuhören?
Ja, genau so. Mein Kopf, der schwirrt. Das war total spannend, unglaublich facettenreich. Obwohl ich mir schon viel Gedanken gemacht hatte, habe ich gemerkt, es ist bei mir total viel passiert und nochmal ganz viel in Gang gesetzt. Und ja, diese Verbindung auch von Bewegung, Sport, Mobilität, wie das zusammenhängt, wie uns das einschränkt oder auch mehr Freiheit gibt. Das war ja auch ganz spannend, wie ihr über Freiheit gesprochen habt. Das wirkt bei mir noch und arbeitet noch ein bisschen nach. Wie ging es dir?
Also Freiheit hatte ich ja extra nachgefragt, weil ich glaube eben, also es ist so ungerecht und so offensichtlich ungerecht, wenn unsere Freiheit bedeutet, dass wir bewusst die Freiheit anderer Leute einschränken damit. Und ich eben glaube, dass die meisten Menschen oder dass wir uns meistens, mich selbst eingeschlossen, keine Gedanken darüber machen, wie sehr wir eigentlich die Freiheit anderer einschränken. Und das hat ja, finde ich, gut aufgezeigt, was für Folgen unser Handeln hat für andere. Und vielleicht hilft das Bewusstmachen, um die Freiheit anderer weniger einzuschränken und unsere Freiheit zu definieren als was allen Freiheit ermöglicht.
Ja, ich merke auch, dass ich gerade nochmal so in die Reflexion gehe von dem, wie ich eigentlich mit Mobilität aufgewachsen bin und wie ich Mobilität heute begreife. Mhm. Zum Beispiel, ich bin total ländlich aufgewachsen, ja, und für mich war natürlich Führerschein, Auto wirklich so ein Gefühl von Freiheit und irgendwie jetzt einen Roadtrip zu machen oder so. Das war mir damals total wichtig. Aber auch, was ich alles ausgeblendet habe. Weil es gehörte auch dazu, das ist mir so im Nachhinein so klar, wenn man so ländlich aufwächst und es gab so klassische Umgehungsstraßen um die Dörfer herum, wo wahnsinnig gerast wurde. Und in meiner Jugend habe ich mehrere Todesfälle erlebt. Mehrere Todesfälle aus dem Bekanntenkreis. Junge Menschen, die auf diesen Umgehungsstraßen gestorben sind im Autoverkehr. Und wie wenig wir das nachgefragt haben. Also wie wir das irgendwie angenommen haben, als das gehört dazu. Weil so ist es halt hier. Wir leben halt ländlich und fahren alle Auto und sind darauf ja auch angewiesen. Und das erschreckt mich so im Nachhinein. Das sind ja ganz tragische Einzelschicksale erstmal, aber es sind ja gar nicht nur Einzelschicksale, weil die Zahlen, über die haben wir heute sehr wenig gesprochen, über Verkehrstote, aber die Zahlen sind ja wahnsinnig hoch. Und das auch nochmal verknüpft mit diesem Freiheitsgedanken, was für eine Freiheit ist das denn und auf wessen Kosten? Das irgendwie, ja, beschäftigt mich das gerade noch.
Ja, da sind wir ja auch wieder beim Thema Verdrängung und Ausblenden, was wir so umdeuten, dass wir es für normal halten, dass Menschen im Straßenverkehr sterben. Wir sehen nicht, wie viele Leute an Luftverschmutzung sterben, nehmen das auch einfach hin. Das erinnert mich jetzt auch an das Gespräch mit Lea über Verdrängung und Ausblendung und dass uns das eigentlich auch Kraft kostet und dass das Sehen und Integrieren auch Energie freisetzen kann.
Ja, und ich merke auch heute, dass ich ganz anders drauf schaue, ne? Und dass ich heute auch als Mutter ganz bewusst sage, ich möchte nicht aufs Land ziehen. Ich lebe bewusst mit meiner Familie in der Stadt, weil ich diese Abhängigkeit vom Auto nicht haben möchte. Dieses meine Kinder ständig irgendwo hinkutschieren, weil es keine Alternativen gibt, sondern bewusst jetzt sehe irgendwie, was für Möglichkeiten ich habe, dass meine Kinder ab einem gewissen Alter alleine mit dem Fahrrad irgendwo hinkommen oder ich sie mit dem Fahrrad auch irgendwo hinbringen kann oder zu Fuß, dass ich das als ganz großes Geschenk sehe, gerade weil ich diese Abhängigkeit von früher kenne.
Ja, dann sind wir halt so auf die Verhältnisse angewiesen, die um uns drum herum sind. Ja. Ich meine, du hast jetzt das Glück, dir die Verhältnisse sozusagen ein bisschen aussuchen zu können, wo du wohnst. Diese Frage von musst du oder willst du Auto fahren, finde ich, zeigt da nochmal gut auf. Also wir brauchen Verhältnisse, in denen wir gesund uns fortbewegen können. Es muss auch barrierearm sein, es muss bezahlbar sein, es muss auch eigentlich Spaß machen. Also ein Bus, der irgendwie alle 3 Stunden kommt, der funktioniert halt nicht. Das hatte Katja auch mit der Systemfrage ja gesagt. Ich würde das in unsere Gesundheitsbegriffe sozusagen übersetzen mit einfach Verhältnisprävention, die wir da brauchen. Gerade auch, weil Mobilität so sehr mit allem zusammenhängt, also mit eben Teilhabe und jedem bisschen unseres Alltags. Und es ist nicht so privat wie die Entscheidung, was man isst, sondern noch viel stärker mit dem Außen verknüpft.
Ja, und das haben ja auch beide angesprochen, ne? Das haben Karim angesprochen und Katja. Diese Teilhabe durch Mobilität, durch die Verfügbarkeit von Sport, hatte Karim genannt, oder eben auch von wie bewege ich mich von A nach B. Kann ich einfach frei entscheiden als Mensch mit Rollstuhl, ich fahre jetzt mit dem Zug oder muss ich das vorher ankündigen? Das hat auch ganz viel ja mit Selbstbestimmung zu tun.
Ja. Ich finde es noch schwer zu greifen, was man selbst machen kann, um sich dafür einzubringen. Ich in meinem Leben begreife mein Fahrradfahren als Teil, der dazu beiträgt, sozusagen mich einzusetzen für bessere Strukturen. Wenn es mehr von uns gibt in der Straße, dann gibt es hoffentlich auch mehr Verkehrsinfrastruktur dafür. Und gleichzeitig gibt es, glaube ich, vor allem viel zu tun in lokalen Initiativen, die sich für eine verkehrsberuhigte Straße einsetzen oder für einen Fuß- und Radentscheid in der Stadt oder solche ja erstmal kleinscheinenden lokalen Ansätze zum Teil der Lösung zu sein.
Ja, und das finde ich total den wichtigen Aspekt, weil wir ja häufig, und wir haben auch viel über große Strukturen und Bundespolitik gesprochen, natürlich haben wir solche Dinge vor Augen und wir denken, da muss die Verkehrswende geschehen, aber das ist ja gar nicht so. Klimaschutz fängt ja bei den Millionen Menschen an, die einfach in den Städten, in den Kommunen, auf den Dörfern leben. Und das ist ja auch das Spannende, genau da können wir ansetzen. Und ich glaube, da findet auch jeder irgendeine Möglichkeit, sich einzubringen, etwas zu fordern. Ja, wie du sagst, einen Radentscheid vielleicht mitzugestalten oder auch einfach auf kommunaler Ebene mit ins Gespräch zu gehen, mit KommunalpolitikerInnen.
Ja, ganz oft sind die Initiativen, die erfolgreich sind, die Eltern aus der Kita, die sich dafür eingesetzt haben, dass da eine Verkehrsberuhigung um die Kita drumherum entsteht. Oder die Eltern von der Schule, die einen Laufbus, also eine Gruppe von Kindern, die gemeinschaftlich zur Schule läuft, organisieren. Und damit im Kleinen die großen Lösungen eigentlich anfangen.
Ja, und auch kann ich natürlich schauen, klar, das ist die Kita, das ist die Schule, aber das ist ja auch der Betrieb oder der Verein, in dem ich irgendwie unterwegs bin. Wie ist denn das? Gibt es da überhaupt Fahrradparkplätze? Gibt es vielleicht Duschen, damit Leute irgendwie leichter zur Arbeit kommen können und dann vielleicht noch duschen, bevor sie irgendwie anfangen zu arbeiten? Gibt es Hinweise auf Webseiten, wo die nächste Haltestelle ist, oder wird nur beschrieben, wie man mit dem Auto irgendwo hinkommt? Und das sind alles so ganz kleine Punkte. Und ich glaube, wenn wir dieses Bewusstsein schärfen, das hat Katja ja auch gesagt, diesen mit anderem Blick durch die Straßen gehen, Bewusstsein schärfen, wo kann man nachbessern, damit Mobilität für alle gut ist, dann finden wir eigentlich ganz viele Ecken, wo wir auf kleine und größere Art und Weise uns einsetzen können.
Ja, in dem Sinne schließen wir vielleicht die Folge hier ab. Wie können wir jetzt durch die Stadt gehen und Möglichkeiten sehen und uns für die einsetzen? Wenn euch die Folge gefallen hat, teilt sie gerne mit euren FreundInnen. Empfehlt sie vielleicht auch Menschen weiter, die euch nicht ganz so ähnlich sind. Dann können wir Menschen in ganz verschiedenen Bereichen erreichen, um gemeinsam Zukunft zu gestalten. In der nächsten Folge wird es dann um Prävention gehen. Was wir damit meinen und wie Prävention sowohl der ökologischen Krisen als auch der gesundheitlichen Folgen gestärkt werden kann, darüber hört ihr dann das nächste Mal. Tschüss und bis dann.
Auf Wiedersehen. Dies ist eine Präventionsinitiative von Barmer und Klug.
Die Verantwortung für die Inhalte dieses Podcasts liegt bei Klug.